Das Schriftwort für diese Stunde entnehmen wir aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, und wir lesen drei Bibelstellen. 1. Mose, Kapitel 3, wir lesen zuerst Verse 9 bis 13. Und Gott, der Herr, rief Adam und sagte zu ihm: Wo bist du? Und er sagte: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sagte: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir gebot, du sollst es nicht davon essen? Da sagte Adam: Die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Da sagte Gott, der Herr, zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sagte: Die Schlange betrog mich und ich aß. Und das dann ab Vers 17 bis 22. Und zu Adam sagte er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sagte, du sollst nicht davon essen, sei der Erdboden um deinetwillen verflucht. Dein Leben lang sollst du dich mit Mühsal von ihm ernähren. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, von der du genommen bist. Denn du bist Staub und sollst wieder zu Staub werden. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Gewänder von Fellen und bekleidete sie. Und der Herr sagte: Sieh, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, damit er nun noch nicht seine Hand ausstrecke und auch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe, wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er den Erdboden bebaute, von dem er genommen war. Und noch der letzte Vers. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ die Cherubim mit dem flammenden, kreisenden Schwert östlich vom Garten Eden lagern, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Wir sind heute wieder als Gemeinde zusammengekommen. Und immer wieder hört man in den Gebeten, dass der Herr segnen möchte, dass der Herr sein Wort geben möchte. Das wird immer wieder zum Ausdruck gebracht. Und wenn ich an der Reihe bin, den kleinen Dienst hier da vorne zu tun, dann frage ich mich immer wieder: Herr, wirst du heute uns segnen? Wirst du uns das geben, was jeder Einzelne braucht, was ich brauche? Oder wird die Botschaft, die ich mit der Hilfe Gottes irgendwie bringen zu versuchen, dass, wird sie uns allen helfen, zum Segen sein? Und wenn jemand nicht gesegnet würde, wie würde das aussehen? Ich habe mir das so vorgestellt, wenn man jetzt würde einen kargen Tisch, sag so, Mittagstisch vorbereiten, man hat fast nichts und wird Menschen einladen, sagen, komm, esst, satt und genug, aber das ist wenig. Und die Menschen würden essen, aber sie sind nicht satt geworden. Und das beschäftigt mich immer wieder, dass wenn wir zusammenkommen, Geschwister, dass wir wirklich etwas bekommen. Und es wird mir leid tun, wenn einer oder andere wird gehen und leer ausgehen. Oft bitte ich Gott, er möge doch mir helfen, die Worte, die richtigen Worte zu wählen, vielleicht sagen, oder ja, dass es zum Guten und zur Hilfe dienen möchte. Ich denke immer wieder, in meinen Gebeten, besonders vor dieser Stunde, wie Mose hat mit Gott gerungen, gesprochen. Und der Herr sagte zu ihm, ich will, mein Angesicht soll vor dir vorangehen. Und Mose sagte das zu Gott, wenn dein Angesicht nicht vorangeht, dann können wir nicht weitergehen. Und Geschwister, es ist wichtig auch jetzt für mich besonders, dass Gott vorangeht und uns für uns alle, für unser ganzes Leben, Geschwister, dass Gott vorangeht und sein Angesicht vor uns geht, dann können wir getrost weitergehen. Und so wünsche ich auch, Geschwister, dass der Herr auch heute Morgen würde vorangehen und uns das geben, was wir alle brauchen. Ich habe uns die Bibelstellen gelesen. Eigentlich ein trauriges Geschehen, ja, was uns beschrieben worden ist von den ersten zwei Menschen. Und es kommt hervor aus dem, dass Gott, es heißt, wies ihn der Herr, also Adam und Eva, aus dem Garten Eden, wies ihn. Was heißt wies ihn? Praktisch trieb hinaus. Wir sagen manchmal, da ist die Tür, ja, da ist die Tür und macht sie von der anderen Seite zu, so sagt man ja, von ein Sprichwort. Und er wies sie und damit sie doch nicht hereinkommen würden, stellte einen Engel mit einem kreisenden Schwert vor der Tür. Kein Zugang, kein Zurückkommen. Und dann ist mir die Frage aufgekommen, kann Gott wirklich einen Menschen so verstoßen? Kann Gott wirklich einen Menschen verlassen und auf immer? Und diese Frage sollte uns heute beschäftigen. Aber Geschwister, was sagt diesbezüglich die Bibel? Wir haben im Einleitungswort gelesen, dass sogar wenn zwei Seelen sind, eine wird angenommen werden, die andere wird verlassen werden. Sie werden auf dem Bett liegen, eine wird angenommen, verlassen. Sie werden die gleiche Arbeit tun, malen heißt es so. In Jesus' Namen aus dem Alltag Beispiele, einer so, der andere nicht angenommen, verworfen werden. Das sagt uns schon, dass das eigentlich möglich ist, dass Gott Menschen verwerfen kann. Wir haben auch gelesen jetzt, wie es zu einem bedauerlichen Ende, der Ausgang gekommen ist mit Adam und Eva. Aber wisst ihr, solch ein Ende war nicht der Plan Gottes. Solches Ende, welches jetzt dann bei diesen zwei Menschen ein Ende genommen hat, ja, das war nicht nach dem Willen, nach dem Verlangen, nach dem Wunsch Gottes. Sonst hätte Gott ja die nicht geschaffen. Wenn wir schauen, ja, dass Adam und Eva, sie bekamen das Paradies auf Erden, ja, sagt man, den Garten Eden, ohne etwas beigetragen zu haben. Sie bekamen das geschenkt. Sie mussten kein Finger bewegen, um da hineinzukommen, um so die als Besitzer dieses Gartens zu sein, zu stehen. Sie waren heilig und sie waren rein vor Gott. Ihre Gesinnung war gleich der Gesinnung Gottes. Und das war die einzigste oder die wichtigste Voraussetzung überhaupt, um in den Garten hineingehen zu dürfen. Rein, heilig, ohne Sünde. Rein spricht schon mal, dass er ohne Sünde ist. Und ihre Unschuld, die Schuld, Unschuld ihres Lebens war auch, wie soll ich sagen, im Einklang mit der Gesinnung Gottes. Sie hatten Gemeinschaften mit dem Allmächtigen, Lebendigen, dem Schöpfer der Welt, mit Gott. Gemeinschaft leibhaftig mit Gott. Bis zu einem Zeitpunkt. Und oft wird gesagt, die Schlange ist schuld, dass sie verführt worden ist. Ist die Schlange wirklich schuld gewesen? Natürlich hat sie ihren Beitrag geleistet. Natürlich hat sie dann angefangen, uns ist kurz beschrieben, vielleicht hat sie ganz klein angefangen, ein bisschen, denn ihr Blick immer gegen die zwei Bäume, da ist der Baum der Erkenntnis, immer wieder, ja. Natürlich hat sie beigetragen, aber wer ist schuld? Gott sagte sein Urteil zu Adam, zu Eva und zu der Schlange. Aber denken wir, wie Gott Kain gewarnt hatte, vielleicht zwei Blätter zurück, vor, Entschuldigung. Ein Blatt zurück, ja. Im gleichen Kapitel, 1. Mose 4. Gott sagte so, als Kain sich aufgeregt hatte, er hat sich aufgeregt und konnte seinen Bruder Abel nicht mehr richtig anschauen. Er konnte ihm in die Augen nicht schauen. So ein Verhältnis, so ist es, was bei ihm ausgestiegen gegen Abel. Und da sagte der Herr zu Kain, Vers 6, warum bist du zornig? Warum hat sich dein Blick gesenkt? Ist es nicht so? So, eine Tatsache. Wenn du recht handelst, erhebt er sich. Wenn du recht bist, dann blickst du frei, hoch. Handelst du aber nicht recht, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Das Gleiche. Die Sünde war schon da. Sie ist praktisch schon im Herz. Sie musste nur noch vollendet werden. Sie musste nur noch erfüllt werden. Und Gott sagt, weißt du, Kain, wenn du jetzt wachst, wenn du jetzt gerecht und richtig handelst, wirst du immer das nicht tun können. Gott wusste ja, was Kain vorhatte. Gott wusste ja, was er vorhatte in seinem Herzen. Und Gott verwarf Kain. Gott hat ihn verstoßen. Wer war schuld, dass Kain diese Schuld getan hat, diese Sünde getan hat? Wer war schuld? Kain hätte können, genau wie Adam und Eva, im letzten Moment sagen, halt, Gott hat doch gesagt. Aber die Schlange hat einen Zweifel hineingebracht. Wir jetzt als ältere Menschen, wir sind schon so, wenn wir das gehört haben, gelesen haben, nach kurzer Zeit fragen wir, ist es so gewesen oder nicht so? Das ist normal in unserem Alter, ja, das Kurzzeitgedächtnis. Aber wisst ihr, das war das Wort Gottes, welches der Herr gesprochen hat zu ihnen. Und sie kamen in Zweifel. Adam und Eva, sie haben Gott enttäuscht durch sein Handeln und sein Ungehorsam. Sie haben Gott betrogen. Noch mehr, Adam und Eva, sie haben die Sünde in das Leben gerufen. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es keine Sünde. Gott sagte doch auch, wenn sie von dem Baum essen, werden sie wissen, was gut und böse ist. Bis zu dieser Zeit gab es kein Böses, war alles gut. Und jetzt sagt Gott, wenn sie dazu so weit kommen, dann kommt ja das Böse. Dann werden sie auch sehen, dass ein Böses, das Böse da ist und sie werden das sehen und erkennen. Noch mehr ist dadurch, dass Adam und Eva gesündigt haben durch ihr Ungehorsam, Zweifel, Unglauben, das Wort Gottes, kamen alle weiteren Menschen auf die Erde. Aber schon von klein auf ist das die Neigung zum Unguten, zum Bösen in ihr Herzen drin gewesen. Bis heute, Geschwister, merken wir, welche Folgen das hatte für die Zeit des Erdenlebens. Und Gott vertreibt sie aus dem Garten. Gott verwerft ihr Bekenntnis, welches sie bis jetzt getragen haben, und stellt einen Engel zum Schutz, wie wir schon gelesen haben. Und Geschwister, verworfen und verstoßen auf alle Zeiten, merken wir, wie Gott handelt, gerecht und recht. Menschen würden heute fragen, ist das wirklich gerecht? War Gott nicht lieblos zu diesen Menschen? Konnte Gott nicht das übersehen, überschauen? Geschwister, es sind viele Dinge zu beachten, kommen wir gar nicht dazu. Einmal sah Gott die Folgen. Was hat das alles gebracht? Für viele Menschen. Das zweite, Gott sah auch ihr Herz an. Kommen wir noch dazu. Und heute besteht so eine allgemeine Meinung. Und wisst ihr, allgemeine Meinungen sind alles so vereingemeinlichen. Ja, eingemeinlichen. Es wird alles so ein bisschen so in einen Schutz genommen und das ist alles gut. Und die Meinung, ich habe das schon manchmal gehört, ist die, dass Gott lässt doch keinen Menschen fallen. Gott will ja doch nicht, dass jemand verloren geht. Und Gottes Liebe, was auch stimmt. Und Gott kann nicht so streng sein, ungerecht und einen Menschen einfach verlassen. Was heißt verlassen? Gott will mit dem Menschen nichts zu tun haben oder hat nicht mehr zu tun. Aber Geschwister, das Zweite wird noch erwähnt, dass Christus ist auch gekommen. Dazu hat Gott noch seinen Sohn Jesus Christus gesandt und dann ist alles gut. Er hat doch schon alle unsere Sünde auf sich genommen. Stimmt, soweit die Seele bereit ist, den Weg des Kreuzes, den Weg Christi zu gehen und das auf sich als Opfer Christi zu werden. Apostel Paulus spricht ein sehr ernstes Wort in Römer 11. Und hier spricht er von einem Ernst Gottes und von einer Güte Gottes. Römer 11, Vers 22. Ich will sie uns lesen aus der Genfer Übersetzung. Römer 11, 22. Du hast hier also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge gegenüber denen, die sich von ihm abgewendet haben, und seine Güte dir gegenüber, vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen, sonst wirst du auch du abgehauen werden. Und Apostel Paulus, er zeigt ihnen, es sind so wie zwei nebeneinander gehende Eigenschaften Gottes. Sie gehen nebeneinander. Einmal der Ernst, die Strenge Gottes, und einmal die Güte und die Liebe und die Geduld Gottes. Und er sagt einmal der Ernst und die Strenge mit denen, die abgefallen sind, die sich von Gott abgewendet, sich getrennt haben. Da ist das Recht Gottes. Und einmal, was sagt er? Dir, also mir, uns allen, die Güte Gottes, vorausgesetzt, wir hören nicht auf, uns auf seine Güte zu verlassen, sonst stehen wir in einer Gefahr, das gleiche Los teilen mit anderen Menschen. Geschwister, das ist der Ernst Gottes, das ist die Realität und die Wirklichkeit. Das ist Gott, der lebendige Gott. Gott voller Liebe, voller Geduld und Gott als Gerechter. Wenn ich noch denke, Gott ist in der Offenbarung beschrieben auf dem weißen Thron. Das Bild einer Reinheit und Gerechtigkeit Gottes. Mose lässt auch sein Volk Israel in die Wirklichkeit und den Ernst Gottes blicken. 5. Mose 32. Ich liest sehr gern, Geschwister, im Buch Mose, weil man da viel, so viel lernen kann. 5. Mose 32, und ich lese mal ab Vers 45. 5. Mose 32, 45. Als nun Mose all diese Worte zu ganz Israel zu Ende geredet hatte, sagte er zu ihnen: Nehmt euch alle Worte, die ich euch heute bezeuge, zu Herzen, indem ihr euren Kindern befehlt, alle Worte dieses Gesetzes zu halten und zu tun. Denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr euer Leben verlängern in dem Land, das ihr zieht über den Jordan, um es einzunehmen. Geschwister, Mose sagt ungefähr das Gleiche wie Apostel Paulus. Und er sagt ihnen die Worte Gottes. Er hat sie erinnert an den ganzen Werdegang, als er mit ihnen angefangen hat, überhaupt zu arbeiten, ja. Und sagt, nehmt alle Worte Gottes zu Herzen, ihr, und sagt das bitte auch euren Kindern, dass sie das auch lernen, dass sie mit euch mitgehen würden, ja, dass sie nicht zurückbleiben. Aber er sagt, es ist nicht ein leeres Wort. Und Geschwister, das Wort Gottes ist nicht ein leeres Wort. Das Wort Gottes ist Güte, Gnade und Ernst Gottes. Das Wort Gottes ist nicht ein leeres Wort, es ist unser Leben. Es ist das Leben, welches Gott uns schenkt durch sein Wort. Und Mose, wir kennen die Geschichte am Haderwasser, wie Mose und Aaron einen Fehler gemacht hatten. Und man kann denken, Mose, so ein gerechter Mann, Mose, ein Freund Gottes, Mose, ein geplagter Mensch, weil er sich ganz Gott aufgeopfert hatte. Er war ein geplagter Mensch, aber er ging mit Gott. Aber an einer Stelle hat Mose Gott nicht so verherrlicht, wie Gott es wollte. Kennen wir die Geschichte, will nicht eingehen. Und was sagte der Herr zu ihm? Gerecht? Mose, du wirst nie in das Land hineinkommen. Du wirst nie hineingehen. Aber Geschwister, Mose wollte noch doch hineingehen. Ich lese das uns. 3. Mose, 5. Mose, Kapitel 3. Mose wollte hineingehen. Wisst ihr, das Hineingehen, das Land Kanaan, das war das Ziel Moses in diesen 40 Jahren. Das war ja das Wunsch des Lebens Moses. Und er fragt Gott und bittet ihn im Vers 25, 5. Mose 3, Vers 25, lass mich doch hinübergehen und das gute Land jenseits des Jordan sehen, diese gute Berge und das Libanon. Er sagt, Herr, nun lass doch mich hinübergehen. Man kann das alles nachvollziehen. Er wusste doch, wie er für Gott lebt, was er alles getan, was er alles verzichtet hat in seinem Leben. Und lass doch mich hinübergehen. Was sagt der Herr zu ihm? Ende Vers 26, lass es genug zu sein, rede mir nicht mehr davon. Ist es hart gewesen? Es war hart. Geschwister, es war hart gewesen für Mose. Es war für ihn auch nicht einfach. Aber Mose sah wieder den Ernst und die Güte Gottes. Der Ernst, er darf da nicht hinein. Er durfte noch auf den Berg Nebo hochgehen und hinüberschauen. Man kann sich vorstellen, wie sein Herz schlug, als er hinüberschaute. Und das war da, ja, es war ganz nah zum Greifen. Er konnte doch nicht hinübergehen, wie er sich doch sehnte, doch dort zu sein. Und doch sah er die Güte Gottes. Er wird doch nicht verloren gehen. Er wird nicht hinübergehen, aber er wird in das Land, andere Land gehen. Ich glaube, als er verstanden hatte, dass er nicht in dieses Land jetzt über den Jordan gehen wird, dass er sich getröstet hatte, aber Herr, ich bin ja bei dir im anderen Land bald. Geschwister, das ist die Güte Gottes. Auch mit einem schwachen Kind Gottes, auch mit einer Seele, die einen Fehler begangen hat, die wollte nicht, ja, die, aber es ist so gekommen, es kann auch Sünde vorkommen und die Seele wollte, die so, wir sagen, so hineingerutscht, aber die Seele wenn sie sich an Gott klammert und hält und fest sich hält, wird Gott diese Seele nie verlassen, nie fallen lassen, nie aus seinen Armen loslassen. Er wird sie zu sich ziehen, zu sich ziehen. Was wird aus einem Menschen, welchen der Herr verlassen hat? Welches Schicksal, Geschwister, welches Schicksal begleitet diesen Menschen? Oder was fühlt, was würde so ein Mensch fühlen, wenn er weiß, Gott hat mich verlassen? Wie ging es Kain? Als Gott ihn verflucht hatte, 1. Mose 4, Vers 11, Vers 11. Nun sollst du verflucht sein auf Erde, die ihr Schlund aufgenommen hat und das Blut deines Bruders von deinen Händen empfangen hatte. Nur seist du verflucht auf Erden. Was kommt dann? Kain aber sagte zu dem Herrn, Vers 13, meine Strafe ist größer, als ich sie tragen könnte. Sieh, du treibst mich heute aus dem Land, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Ich muss unstet und flüchtig sein auf Erden. Das beschäftigt jetzt Kain. Geschwister, was ihn beschäftigt? Er ist unstet und flüchtig. Was bedeutet das, unstet und flüchtig? Ich habe nachgeschaut, was das bedeutet. Unstet bedeutet ruhelos. Immer wieder andere Gedanken. Der Mensch kann nicht an einem Ort bleiben. Er kommt an einen Ort. Mit der Zeit kann er nicht da sein. Es treibt ihn weiter. Er hat keine Ruhe, es treibt ihn weiter. Er geht an einen anderen Ort und hat das Empfinden, so, jetzt habe ich Ruhe. Aber Geschwister, das Angesicht Abels folgte überall. Kain, wisst ihr, als er in seine Hand ausgestreckt, um ihn tot zu schlagen, wie meinen wir, wie oft er diesen Augenblick gedacht hatte? Wie oft hätte der das Rücken oder nicht geschehen machen wollen? Konnte nicht. Konnte nicht. Das begleitet einen Menschen, der unstet und flüchtig ist, Geschwister, der eine Tat nicht mehr rückgängig machen kann und verlassen von Gott. Wisst ihr, was fehlt da? Die Reue. Da fehlt die Reue für die Tat. Das fehlte kein. Er sagt, Herr, du hast mich verstoßen, wie soll ich weiterleben? Die Menschen werden mich verfolgen, mich umbringen und so weiter. Das beschäftigte ihn. Und wisst ihr, Geschwister, Kain hat die Gerechtigkeit Gottes nicht verurteilt. Er sah, es ist recht. Aber er schaut in seine eigene Zukunft. Zukunft des Lebens und ohne Gott. Und Geschwister, es kann für einen Menschen kein schlimmeres Los sein Leben ohne Gott. Und Menschen, die das vielleicht nicht so merken oder erkennen, Leben ohne Gott. Und dann kommt das Sterben ohne Gott. Und da kommt die Erkenntnis. Wisst ihr, da kommt erst die Erkenntnis, Sterben ohne Gott. Und in der Erkenntnis, Sterben ohne Gott, kommt noch eine Erkenntnis, Ewigkeit ohne Gott. Und wisst ihr, das hat Kain beschäftigt. Er floh von einer Stelle auf die andere ruhelos und konnte nicht ruhen. Und das ging ihm nach, von Gott auf ewig verloren. Und darum sagte meine Strafe ist größer, als ich sie tragen kann. Und Geschwister, das ist eine wirklich unheimlich große Strafe. Denken wir jetzt noch an Adam. Es heißt, und Gott wies sie aus dem Garten. Ja? Gott wies sie aus dem Garten und stellt einen Engel vor der Tür. Warum musste ein Engel hingestellt werden? Weil Gott kannte das neue, Anführungsstriche, Herz Adams und Eva. Gott wusste, wie der Mensch jetzt handeln wird. Und Geschwister, ich kann mir gut vorstellen, wie Adam immer wieder kam und schaute, ob vielleicht doch noch ein Eingang zu finden ist. Wie Adam da doch, er hat ja jetzt verstanden, das Ausmaß der Sünde. Er hat ja verstanden, was das mit sich gebracht hatte, dieses Ausmaß. Und wie oft mag er gekommen sein? Aber da steht der Engel. Wie oft hat er gehofft, vielleicht wird Gott es anders überlegen. Vielleicht wird Gott doch irgendwie überschauen und sagt, ja, komm doch wieder. So wie du bist, du kannst auch hineinkommen. Du brauchst nicht viel tun. Komm doch. Ich bin doch Liebe. Aber Gott tat es nicht. Und Adam blieb draußen. Ich denke noch ein Beispiel der Verlorenheit. Wie mag es Judas gegangen sein, als er Jesus verraten hatte? Hätte Judas diese Sünde umgehen können oder nicht, Geschwister? Ich glaube ja. Natürlich, die Schrift musste erfüllt werden. Aber musste es genau Judas sein? Musste es genau einer vom engsten Kreis Jesu sein? Einer von seinen lieben 12 Jüngern? Und doch war es einer. Aber was sprach Jesus über das Los? Judas, Markus. Evangelium Markus, Kapitel 14. Ich habe mir falsch aufgeschrieben, aber Jesus sagte so, der Menschensohn geht zwar hin, Vers 21, Markus 14, ja, Markus 14, 21, der Menschensohn zwar geht dahin, wie von ihm geschrieben steht, es war so bestimmt, dass Jesus geht. Weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren würde. Geschwister, was sagt es uns? Jesus sagte, es wäre doch viel besser für diesen Menschen, wenn er überhaupt lieber gar nicht gelebt hätte auf der Erde. Wenn er überhaupt nie als ein Kind auf die Welt gekommen wäre. Es wäre besser. Es ist ein Weh für diesen Menschen, spricht Jesus aus. Und Geschwister, diese Worte galten jetzt einem von seinen nächsten Jüngern. Einen von denen, die mit ihm immer dabei gewesen, mitgegangen sind. Einer, der auch vielleicht eine Zeit lang mit Jesus so als eine Einheit mit Jesus gewesen ist. Und doch sagt Jesus, ein großes Weh über ihn aus. Warum wurde König Saul verworfen? Wir kennen die Geschichte, will ich jetzt nicht auftun. Sein Herz war nicht so, wie es früher gewesen ist. Merken wir, mit was es zusammenhängt, eine Gottverlassenheit. Wenn Gott einen Menschen verlassen hat. Sein Herz war nicht so früh, so wie es früher gewesen ist. Und als Samuel zu ihm kam mit dem Gericht Gottes und sagte, als du klein warst in deinen Augen. Saul sah sich mit seinen Augen als ein schwacher Mensch, obwohl er ein Haupt höher gewesen wie alle anderen. Aber er sah sich so ein schwacher Mensch, er kann nicht. Er braucht eine Hilfe, er braucht jemanden, der ihm helfen, den er tragen kann, der mit ihm mitgehen kann. Er hat nicht gesehen, dass er allein so alles so tun kann. Es wurde anders. Es wurde anders, Geschwister. Sein Herz konnte durch das Reden Gottes, durch den Propheten Samuel, nicht mehr verändert werden. Merken wir, was führt dazu, dass Gott einen Menschen verlässt, wenn das Herz nicht mehr veränderbar ist. Es bleibt so wie ist. Es kann man nicht ändern. Da kann ein Prophet Samuel kommen, da kann Gott reden, es wird nichts mehr bringen. Als Samuel zu ihm kam und hat gesagt, weil du töricht gehandelt hast, weil du dich überhoben hast, weil du das getan hast, was du gar nicht davon dürftest und noch mehr, hat der Herr dich verworfen und einen besseren gefunden. Was sagt denn Saul? Könnt ihr zu Hause lesen? Er sagt, ich habe Unrecht gehandelt. Ich glaube, er sagt sogar, ich habe gesündigt. Aber ehre doch mich vor dem Volk. Geschwister, als er nicht mehr klein war in seinen Augen, konnte der Herr sein Herz nicht mehr ändern. Es brachte gar nichts, dass Gott gesagt hat, ich habe dich verworfen. Er hielt sich noch viele, viele Jahre an diesem Posten als König vom Volk Israel zu sein. Er war groß geworden in seinen Augen. Und Geschwister, so ein Herz kann Gott nicht ändern. So ein Herz wird Gott oft nicht ändern können, weil das Herz sieht sich nicht. Eine Änderung geschieht, Geschwister. Und so eine Veränderung des Herzens kann schnell führen zu einem traurigen Ende. Und warum konnte diesen Menschen nicht mehr geholfen werden? Trotzdem, dass Gott allmächtig ist, so, trotzdem, dass Gott alles in seiner Hand hat, Geschwister, Gott zwingt keinen Menschen. Gott will, dass man ihn einfach liebt. Wisst ihr, Gott will, dass man ihn liebt, so wie jetzt eine Mutter ihr Kind liebt. Wisst ihr, eine Mutter wird im normalen Fall alles für sein Kind geben, für ein Kind alles geben. Sie wird die größte Opfer bringen, die Eltern allgemein, ja, werden die größte Opfer. Und oft ist es auch mit Unrecht verbunden, aber sie wollen helfen, Geschwister. Sie wollen diesem Kind helfen. Und die Ursache ist oft im Herzen des Menschen zu finden. Die Beispiele, die angeführt hatten, wisst ihr, ihre Herzen sind unempfänglich geworden. Der Herr konnte ihnen nicht ein weiches Herz geben. Wisst ihr, die Erfahrung zeigt auch, dass wenn Menschen sich der Wirkung des Heiligen Geistes, Geistes Gottes, immer wieder widerstreben, sie mögen es vielleicht gar nicht so wahrnehmen, dass sie immer wieder ein Widerstreben, dass sie immer wieder dagegen, dass sie nicht hören. Solche Herzen werden hart. So Menschenherzen werden hart. Ich kann mich erinnern, das habe ich, glaube ich, angeführt, als ich noch ein Junge gewesen, noch drüben, hat mein Vater immer was gebaut, ja. Und dann war so ein trockenes, dickes Brett, so. Es war so halbrund, vom einen Stamm abgesägt. Aber es war grau, wisst ihr, es war grau, wie meine Haare. Und ich konnte dort keinen Nagel hineinkriegen. Ich weiß es ganz genau, man musste das irgendwo nägeln. Und ich habe probiert, die wurden alle krumm. Das Holz ließ das nicht durch. Es war so trocken und hart geworden, so eine Art Holz. Lerche. Es wurde so hart geworden, es war fast weiß, so grau, aber nichts, es ging nicht, Geschwister. Und so kann ein Menschens Herz werden. So kann es werden und Gott lässt den Menschen. Ich habe probiert und probiert, ich weiß nicht dann, wie es weitergegangen ist, vielleicht hat der Vater was machen können, aber es ging nicht mehr. Aber gibt es einen Weg aus diesem Zustand noch zurück? Was denken die Geschwister? Gibt es noch einen Weg zurück? Ich bin überzeugt, es gibt einen Weg zurück. Sonst wäre das nicht nach der Gesinnung Christi, nach der Gesinnung Gottes. Und es gibt einen Weg zurück, solange der Mensch auf der Erde noch pilgert. Solange er noch lebt. Geschwister, haben wir Hoffnung. Haben wir Hoffnung, es gibt einen Weg zurück. Soweit ein Mensch seinen Zustand der Verlorenheit erkennt, wisst ihr, da muss etwas geschehen. Natürlich muss der Mensch etwas hören. Da sind wir zuständig für das, dass der Mensch etwas hört. Aber Geschwister, und wenn der Mensch seinen Zustand der Verlorenheit, der Verlassenheit, der Gottverlassenheit erkennt und er nichts auf der Welt mehr sieht, er sieht keinen anderen, er sieht keine anderen Beispiele, die sind so, und der andere ist anders und der dritte ist noch schlechter und dient Gott. Aber wenn er sich sieht, Geschwister, wenn er sich wieder eine Zöllner im Gebet, ja, er schlug nur in sich, er schlug nicht um sich herum, er schlug nicht sich, also könnte er doch auf den Pharisäer auch zeigen, aber er sah nur sich, Geschwister, und sagte, Herr, sei mir Sünder gnädig, und dann gibt es einen Weg zurück. Kein weinte nicht um sein Herz, ist uns nicht beschrieben. Saul weinte nicht wie David, als David sündigte. David ist zusammengebrochen. Er wollte gar nichts mehr, nur, dass er ihn vergeben möchte. Judas weinte nicht. Geschwister, Judas weinte. Ihm war es am Ende schade, dass so rausgekommen ist. Ihm war von Herzen, hat es ihm leid getan, dass so rausgekommen ist. Und ich glaube, er hat es im Stille beobachtet, wie Jesus weggeführt ist. Und er hat gesehen, das wird jetzt ein böses Ende nehmen mit Jesus. Das hat er sicher gesehen, Geschwister, sonst wäre er nicht so weit gekommen. Aber Geschwister, er weinte nicht um sich. Er konnte nicht mehr. Er war hart und trocken geblieben. Es ist wichtig zu sehen, dass viele Menschen einmal anders gewesen sind, wirklich anders gewesen und ist anders geworden. Wie waren Adam und Eva, Geschwister? Rein und selig. Wisst ihr, rein und selig. Wisst ihr, ich bete oft zu Gott, Herr, mach mich rein. Ich will rein sein vor dir und vor den Menschen. Ich will rein sein wie ein Glas, das gereinigt ist. Man sieht es gar nicht, Geschwister. Und Geschwister, es ist, anders können wir ja Gott nicht schauen. Anders können wir doch Gott nicht sehen. Denken wir die Seligpreisung. Wer wird Gott schauen? Menschen, die reines Herzen sind. Aber die Beispiele, die ich angeführt habe, da hat das gefehlt. Gott konnte sie zu sich nehmen. Sie konnten Gott nicht schauen. Wisst ihr, sie würden nie wahrscheinlich das Angesicht Gottes auch nur einfach flüchtig sehen können, weil sie unrein gewesen sind. Saul war klein in seinen Augen und am Ende glaubte er besser, alles besser zu wissen wie alle anderen. Und Judas, welche Armut, Geschwister, welches Ende. Aber genau für diese Menschen, genau für solche Menschen sagt Jesus etwas bei uns an der Wand. Aber ich lese es auch aus der Genfer Übersetzung, Matthäus 11, 28. Kommt zu mir, ihr alle. Also er spricht eine besondere Gruppe der Menschen an. Ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast zerdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Ja. Und wisst ihr, Jesus sieht doch, dass manche Seele zerdrückt ist. Sie kann auch Gottesdienste besuchen, aber sie hat eine Last und die Last drückt. Und wisst ihr, und die Last spricht immer zu dem Menschen und sagt, ich bin ja da. Aber Jesus sagt, kommt, ich will euch doch diese Last abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch. Also ganz andere Last. Eine Last, eine völlig andere Art und Weise. Und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch, welches ich auferlege, wisst ihr, ein gewaltiger Unterschied, welches der Feind auferlegt, den Menschen und Jesus auferlegt. welches ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Warum ist sie leicht, Geschwister? Jesus trägt sie. Jesus trägt sie. Er hilft sie zu tragen. Ein Mensch, der von Gott verlassen ist, er muss sie selbst tragen. Weil er das so wie verdient hatte, ja. Und er muss sie selbst tragen. Und keiner sagt, die Last ist viel zu schwer, Herr. Ich kann sie doch nicht so tragen. Musste aber tragen. In aller Ewigkeit. Und Geschwister, es ist der wunderbare Weg Gottes, der er in seinem Sohn Jesus Christus gegeben hat, damit solche Menschen, die scheinbar jetzt unempfänglich sind, hart, trocken, dass die auch immer noch gerettet werden können, dass sie selig werden können, Geschwister. So ein wunderbarer Weg hat Gott geöffnet und kein Mensch auf Erde braucht verloren gehen. Was sonderbar ist, ja, das ist der Iststand, das Fehlgehen verloren, leider. Aber keiner braucht verloren gehen. Jeder kann gerettet werden. Und Jesaja sagt noch in Jesaja in Vers Kapitel 55, sagt ein wunderbares Wort. Ein Wort, welches so eine Hoffnung für Menschen gibt, die vielleicht hoffnungslos sind und keine Hoffnung haben. Vers 6. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Geschwister, das sind die Worte, welche Jesus gesagt hatte. Und das sind Jesaja, welche Jesaja gesagt hatte, dass er suche den Herrn, wann? Unendlich. Solange eine befristete Zeit, solange ich lebe, solange er noch zu finden ist. Denn bei ihm ist viel Erbarmen. Geschwister, es ist doch ein wunderbares Wort, welches allen Menschen gegeben ist, welchen Menschen doch helfen können, um nicht verstoßen zu werden, ja? Um nicht verloren zu gehen, um nicht in einer Gottverlassenheit die Ewigkeit zu bringen. Und wisst ihr, wir haben ja gesehen, dass manches kann kommen. Ein Herz kann sich ändern, aber bewahre Gott unsere alle Seelen, Geschwister, dass sie sich nicht verändern, dass Gott sagen muss, ich muss dich verlassen. Aber Geschwister, noch anderes, dass wir, ich weiß nicht, alles erfüllen und tun, um das den anderen Menschen zu sagen. Wisst ihr, es gibt viele Seelen, ich weiß, wir beten für Seelen, die um uns leben. Es gibt dann Seelen, die uns nur ganz nah am Herzen liegen, ja. Aber für sie ist das Wort auch geschenkt, ja. Vielleicht haben wir einmal und das andere Mal eine Möglichkeit, ihnen etwas zu sagen, eine Möglichkeit zu erinnern, dass es einen Weg gibt. Und dieser Weg führt Himmel an. Der Herr segne uns alle. Amen.